Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen beim Ohr am Netz. Hi Sidonie, wie geht's dir?
Hallo zusammen, hallo Sven. Bei mir ist alles gut. Wie ist es bei dir?
Ja, also hier, ich weiß ja, du bist gerade noch in Sizilien. Hier ist es düster und grau und bewölkt und regnerisch und heute auch ziemlich stürmisch. Aber das Gute ist, ich bin ja drin. Oje. Insofern nicht so schlimm.
Ja, genau. Naja, wir haben heute tatsächlich auch irgendwie ein Drinnen-Thema. Ja. Es ist nämlich ganz praktisch und hands-on mal in dieser Folge. Es geht nämlich um physische Sicherheit in Rechenzentren.
Die ist nämlich total wichtig. Man redet ja immer über Cybersecurity und dass da keiner von außen an die Daten rankommt.
Ja,
wir
genau.
Sprechen über Sicherheitskonzepte, den Faktor Mensch und das Wirken von Elementen. Also ich meine, so eine Flutkatastrophe ist auch nicht gut für ein Rechenzentrum. Naja, und über vieles, vieles mehr in dieser Folge.
Genau, aber bevor es losgeht, gibt's erstmal die News.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Der Deutsche Bundestag hat unseren Eco-Geschäftsführer Alexander Rabe erneut für den Beirat des Digital Services Coordinators, kurz DSC, bei der Bundesnetzagentur vorgeschlagen. Die offizielle Berufung erfolgt hiernach durch die Bundesregierung. Der DSC ist in Deutschland für die Umsetzung des Digital Services Acts, also des DSA, zuständig und sorgt dafür, dass Anbieter digitaler Dienste und Online-Plattformen sich an die europäischen Regeln halten. Der Beirat unterstützt diese Arbeit mit fachlichem Rat und Empfehlungen. Alexander Rabe betont, dass der DSC-Beirat entscheidend dazu beiträgt, dass Menschen sicher und frei im Netz unterwegs sein können. Durch die enge Zusammenarbeit von Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Behörden gelingt es, den DSA erfolgreich in der Praxis umzusetzen. Ganz gemäß unserem Motto: Wir gestalten das Internet.
Dass künstliche Intelligenz der Internetwirtschaft einen ordentlichen Schub gibt, das wissen wir alle. Für den Zeitraum 2025 bis 2030 prognostiziert unsere neue Studie, die Studie des ECO, zusammen mit ADL eine durchschnittlich jährliche Wachstumsrate von 9,7%. Das wäre geil. Das Marktvolumen bis 2030 steigt auf rund 389 Milliarden Euro. Über die Bedeutung von starken KI-Standorten haben wir ja bereits in unserer Folge zum Rheinischen Revier gesprochen. Die können wir auch gerne nochmal in den Shownotes verlinken für alle, die sie verpasst haben. Nun gibt es eine weitere Region, die wir hier auf dem Radar haben sollten. Im baden-württembergischen Heilbronn erfolgte nämlich der Spatenstich für den Innovationspark für künstliche Intelligenz, kurz IPAI. Hier sollen auf rund 30 Hektar Wissenschaft und Wirtschaft an KI-Projekten forschen und arbeiten. Es ist ein Vorhaben, das rund 5000 Arbeitsplätze schaffen und innovative KI-Projekte vorantreiben soll. Bereits jetzt soll IPAI mehr als 80 Partner haben, von großen Konzernen bis hin zu regionalen Betreibern. Also es ist auf jeden Fall ein vielversprechendes Projekt. Das nehmen wir uns bestimmt auch in diesem Podcast nochmal ganz genau vor. Das hat auch große Strahlkraft,
ja, stimmt,
bis in die Politik. Zum Startschuss waren Bundeskanzler Friedrich Merz, Winfried Kretschmann, Dorothee Beer und Digitalminister Carsten Wildberger vor Ort. Ja, wir behalten es im Auge und wir werden euch darüber berichten und bestimmt auch mal eine Sonderfolge machen, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht auch mal live von da, Sidonie, wenn dann endlich alles steht.
ECO warnt vor neuer Vorratsdatenspeicherung in Deutschland. Der ECO-Verband der Internetwirtschaft hat seine Position zur geplanten Vorratsdatenspeicherung auf Bundesebene erneut formuliert. Hintergrund ist der Gesetzentwurf, den Bundesjustizministerin Stefanie Hubig noch für diesen Herbst angekündigt hat. Geplant ist, IP-Adressen und Portnummern bis zu 3 Monate zu speichern. Ja, und der ECO kritisiert, dass diese Maßnahme erneut gegen europäisches Recht verstoßen könnte, Grundrechte gefährdet und das Vertrauen in digitale Dienste untergräbt. ECO fordert darum jetzt, dass ein neuer Gesetzentwurf diese 5 Leitlinien berücksichtigen muss. Erstens Rechtssicherheit statt Dauerstreit. Jede Form der anlasslosen und flächendeckenden Datenspeicherung ist vor Gericht gescheitert bisher. Ein neuer Ansatz darf das Vertrauen in digitale Dienste und Technologien nicht weiter untergraben, weder für BürgerInnen noch für Unternehmen. Zweitens Speicherfristen auf das Notwendige begrenzen. Laut Ermittlungsbehörden reicht eine Speicherung von IP-Adressen über 2 bis 3 Wochen völlig aus. Längere Fristen führen zu unverhältnismäßigen Eingriffen in Grundrechte und erhöhen das Risiko von Missbrauch und Fehlzuordnungen. Drittens, wirtschaftliche Belastungen vermeiden. Die Einführung einer flächendeckenden Speicherpflicht verursacht erhebliche Kosten für Anbieter, von zusätzlicher Infrastruktur bis zu höheren IT-Sicherheitsanforderungen. Viertens, Datenschutz gewährleisten, Missbrauch verhindern. Mit jeder zusätzlichen Woche Datenspeicherung steigt das Risiko von Datenlecks oder unberechtigtem Zugriff. Fünftens, keine Scheinsicherheit durch Massenüberwachung. Empirisch gibt es keine Belege, dass die Vorratsdatenspeicherung die Aufklärungsquote signifikant verbessert. Statt massenhafter Datensammlung braucht es gezielte Ermittlungsinstrumente. Ja, der Gesetzentwurf wird in den nächsten Tagen erwartet. Die vollständigen Leitlinien von ECO findet ihr natürlich in den Shownotes. So, jetzt aber rein ins Rechenzentrum. Und ja, Sven, warst du schon mal in so einem Rechenzentrum?
Ja, aber so einfach rein ist das nicht. Also man kann da
nicht so einfach rein. So einfach ist es gar nicht. Nee, ne?
Also es ist wirklich extrem kompliziert. Also ich bin ja schon in vielen Sachen drin gewesen. Ich war auch schon in diversen Ministerien, natürlich, klar, als Journalist unterwegs. Ich war in allen möglichen Veranstaltungen, in allen möglichen Firmen. Ich war sogar schon mal in einem Rheinraum drin, wo Chips geätzt werden, ja, hier im Innovationspark in Adlershof. Aber nirgendwo war es so schwer reinzukommen wie ein Rechenzentrum. Das muss ich echt mal sagen. Das dauert so lange, ehe man durch diese ganzen Sicherheitsschleusen vereinzelt Einzelungsanlagen, wie die Dinger heißen, durch ist. Gerade wenn man so mit einem Tross mit 5 bis 6 Leuten kommt, da braucht man viel Zeit zum, nennen wir es mal vorsichtig, einchecken. Also das ist echt krass.
Absolut. Und wenn man seinen Pass nicht dabei hat, dann kommt man auch nicht rein, auch nicht als Bundeskanzler.
So sieht's auf jeden Fall aus.
Und man darf natürlich auch nicht einfach dann alleine so da drin rumlaufen, ne? Das ist ja klar. Also man denkt als außenstehende Person vermutlich gar nicht so häufig darüber nach, aber diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen sind natürlich absolut notwendig, wenn man sich über die Rolle von Rechenzentren bewusst wird. Sie sind nämlich natürlich das Rückgrat der gesamten digitalen Welt. Ob unsere Wirtschaft, Finanzsysteme, Krankenhäuser, Kliniken, Energieversorgung, öffentliche Sicherheit, Verkehr und Logistik, also im Grunde die ganze kritische Infrastruktur, mal abgesehen natürlich von unseren privaten Daten, alles liegt ja am Ende in Rechenzentren, ist mit Rechenzentren verbunden und umso wichtiger ist es natürlich, dass das alles bestmöglich abgesichert ist.
Genau, man denkt so, ja klar, also ich meine, das sind ja Profis, die Dinger betreiben, die wissen schon, wie sie vor Cyberattacken sicher sind und vielleicht auch unsere Daten schützen, aber wie sieht's aus mit der physischen Sicherheit? Das lassen wir uns jetzt im ersten Interview mal ganz genau erklären.
Im Gespräch.
Noris Network betreibt in Deutschland mehrere Hochsicherheitsrechenzentren. Heute wollen wir mal mit dem Mitbegründer und Vorstandsmitglied Joachim Astel ein bisschen darüber sprechen, was es eigentlich bedeutet, so ein Rechenzentrum auch physisch sicher zu machen. Herzlich willkommen im Ohr am Netz. Hallo Joachim.
Ja, grüß dich Sven.
So, also, welche physischen Risiken stehen denn bei euch überhaupt im Fokus, auf die ihr euch jetzt konkret vorbereitet? Also, was kann physisch einem Rechenzentrum passieren?
Ja, letzten Endes kriegen wir das durch die ganzen regulatorischen Anforderungen unserer Kunden schon mitgeteilt. Da haben wir Banken oder verschiedene andere Branchen, beispielsweise Berufsgeheimnisträger oder bestimmte Sachen Gesundheitswesen. Da gibt es natürlich die ganzen Parameter-Sicherheitsthemen, wo man verschiedene Grundrisiken hat, die aus verschiedensten Ecken kommen. So Brandgefahr, gibt es Einsturzgefährdung von umliegenden Gebäuden, gibt es entsprechende terroristische oder andere Aktivitäten, die relevant sein können, gibt es Hochwassersituationen und so weiter. Also eine ganze Menge an Themen, die man einfach als professioneller Rechenzentrumsbetreiber alle aufs Radar bringen muss, schon vor der Grundstückauswahl und dann entsprechend dann auch in der Umsetzung von entsprechenden Maßnahmen, um das Rechenzentrum dann sicher zu bauen und dann auch betreiben zu können.
Okay, das sind Sachen, die habt ihr als Profis auf dem Zettel, aber so der Laie oder ich sag mal der Durchschnittskunde, ich vermute, bei denen geht es dann eher darum, oh, ist es vor Cyberangriffen sicher, ist die Prozesssicherheit gewährleistet, ist da auch immer genügend Strom, sind meine Daten sicher und erreichbar? Wie oft wissen die denn, dass es physisch auch ganz, ganz große Anforderungen gibt, wenn man es wirklich sicher haben will?
Das hängt von den Branchen ab. Also verschiedene, wie schon gesagt, haben da entsprechende Vorgaben. Gibt dann zum Beispiel auch Ausschreibungen, wo dann eine EN50600 oder ISO 22237 Zertifizierung gefordert ist. Die gehen genau auf solche Perimeterrisiken und verschiedene Schutzmaßnahmen auch in Bezug auf Stromverfügbarkeit, auf Klimaverfügbarkeit und auch die ganzen Umgebungsparameter ein und geben dann schon eine Richtung. So nach dem Motto, der Provider, der sowas hat, hat dann entsprechend die Güte, dass er dann auch diese ganzen Kriterien beleuchtet hat. Da gibt es dann auch verschiedene Kategorien. Zum Beispiel gibt es dann Level 3 oder Level 4, wo es sich dann unterscheidet, ist es hochverfügbar oder höchstverfügbar. Es gibt auch verschiedene Zertifizierer, wie zum Beispiel TÜV Süd, TÜV Nord oder verschiedene andere, die quasi sowas dann auch entsprechend zertifizieren und dann auch eigene Schwerpunkte legen. Zum Beispiel TÜV TSI guckt dann besonders akribisch. Die kommen dann mit eigenen Ingenieuren schon in der Bauphase und gucken, ist die Wanddicke in Ordnung und lauter verschiedene Sachen, die sehr ins Detail reingehen oder prüfen dann sogar, was ist zum Thema Flugabwehr, gibt es da bestimmte Erkennungen und ähnliches, gehen dann auch in sehr aktuelle Themen teilweise mit rein, was schon sehr spannend ist. Also da kann man auch eine ganze Menge an Basisarbeit leisten, indem man solche Audits mit mitverfolgt, die ganzen Kriterien durchdekliniert und dann selbst verinnerlicht oder eben so einen Zertifizierer holt, der sagt, oh, da habt ihr vielleicht noch eine Schwäche, da müsst ihr noch nachbessern, um dann das Ende dann entsprechend richtig hinzukriegen.
Okay, also das klingt extrem komplex. Jetzt hast du eine Sache gesagt, Flugabwehr. Das sind ja Sachen, also für mein Gefühl, so bis vor 2 Jahren hat da doch keiner sich einen Kopf drum gemacht, oder? Also ich meine, die aktuelle geopolitische Lage und auch dieses ganze Drohnenthema, das sorgt schon dafür, dass nochmal anders auch über die Datensicherheit nachgedacht wird, oder?
Ja doch, also wir, den Arbeitskreis Rechenzentren, wir waren schon ewig lang unterwegs mit dem Thema Drohnenabwehr. Also vor 5, 6 Jahren haben wir noch gesagt, braucht kein Mensch, weil bei ziviler Rechenzentrumsinfrastruktur braucht sowas nicht. Das ist einfach Geldverschwendung. Aber inzwischen hat sich natürlich die Risikolage verändert, sodass man da eben auch zum einen mal drüber nachdenkt, will man georedundante Rechenzentren, zu dem Motto verschiedene Standorte in verschiedenen Städten verteilt, wo man dann sicherstellen kann, wenn irgendwo was passiert, gibt es immer noch ein Quorum von anderen Systemen, die dann weiterlaufen, die Daten entsprechend repliziert bekommen. Oder man denkt dann auch an Bunker-Rechenzentren, wo es allerdings recht schwierig ist, die Hitze wieder rauszukriegen, wenn dann wirklich außen irgendwie was passiert, an den Außengeräten sozusagen, und macht sich halt verschiedene Szenarien zurecht, wie kriegt man sowas in den Griff. Oder eben auch ganz konkret die Diskussion, können Rechenzentren auch enabled werden, Drohnenabwehr hinzukriegen oder entsprechend in Kooperation mit entsprechenden öffentlichen Stellen da Fortschritte zu kriegen, ist ja gerade eine allgemeine Diskussion in diesen Bereichen. Oder auch solche Themen wie Abfangnetz über dem Rechenzentrumsdach, wo man dann einfach so ein Netz ausbreitet, ähnlich wie in der Ukraine gerade üblich bei wichtigen Straßen, wo Transportwege gesichert werden müssen, damit so eine kleinere Drohne, die jetzt nicht ganz so viel TNT hat, nicht so viel anrichten kann.
Okay, also das sind Sachen, um die möchte ich mir keine Gedanken machen. Ihr müsst es. Und jetzt, pass auf, jetzt will ich es mal ein bisschen umdrehen. Also ich komme jetzt zu euch und sage, liebe Freunde bei Norris Network, ich hätte gerne ein Rechenzentrum, wo meine Daten optimal gesichert sind. Und zwar vor allem, jetzt bleiben wir mal bei der physischen Sache, gegen Angriff, Zugriff jeglicher Art. Wie würdet ihr jetzt vorgehen? Würdet ihr gleich sagen, gut, wir gehen unter die Erde, oder wie fangt ihr an, sowas zu planen?
Also wir haben schon große eigene Rechenzentren, die wir betreiben für die Kunden. Die sind schon entsprechend ausgestattet, dass die Level 4 oder Ähnliches dann bieten. Das heißt, die sind fertig, die sind gut gesichert mit entsprechend 24/7 Schutzdienst und allen möglichen Sachen drumherum. Wenn wir sowas selber planen, sind wir in der Regel dann eben ganz kundenfokussiert, so oder welche Umgebungsbedingungen gibt, kann man so ein Modulrechenzentrum hinstellen im Container, wie dick müssen die Wände sein, vielleicht muss man noch was drumherum mauern und Ähnliches. Das sind so individuelle Sachen, die recht speziell sind.
Genau an der Stelle ist es ja spannend, Joachim. Also da wollen wir ja gerne mal erfahren, ich weiß nicht, wie viel du verraten darfst, aber was sind so Sachen, wo du sagst, okay, das darf man ruhig wissen und das macht so ein Rechenzentrum eben besonders sicher. Du sagst gerade Wanddicke. Also ich meine, wenn du jetzt sagst, ich stelle einen Container hin, klingt für mich jetzt nicht nach einer dicken Wand, um es mal vorsichtig zu sagen.
Ja, genau. Ja, deswegen macht man schon mal die Schutzklasse, dass man sagt, die hat entsprechend eine Einbruchhemmwand, die entsprechend nochmal reinarmiert ist. Das sind nicht so typische normale Container, sondern speziell gesicherte, die man dann nochmal mit Wandverstärkungen und Zusatzwänden und so weiter ausstatten kann. Das sind so die typischen Sachen, die auch in Zertifizierungen dann abgefragt werden. Wie ist denn die Widerstandsklasse und solche Dinge eben?
Okay, und bring mal ein Beispiel. Was ist denn besonders sicher? Kriege ich es gerade richtig mit? Du versuchst dich da ein bisschen rauszuwinden, um nicht genau zu sagen, was wie dick, damit es nicht jeder erfahren darf. Was darfst du uns verraten? Also wie sichert man so ein Rechenzentrum optimal? Ich weiß, ich war schon drin, hier so in der Stadt, das waren so zivile Rechenzentren, da hieß es, hier kommt keiner rein. Also keiner, der kein militärisches Material hat. Und da hört es bei euch ja nicht auf.
Also wir können da nicht so viel dazu sagen, außer dass wir natürlich versuchen, Rechenzentren unscheinbar zu machen, wenn sie als solche nicht erkennbar sind sozusagen, wenn sie oberirdisch sind, oder dass man halt auch entsprechend andere hat, die nicht sichtbar sind, weil sie dann eben anderweitig betrieben werden. Aber generell gesehen ist es halt so, dass man bei Rechenzentren total viele vielfältige Sachen machen kann. Zum Beispiel haben wir Rechenzentren, wo wir die Laufwege für IT-Leute anders gebaut haben als die Laufwege für Elektrotechniker oder ähnliche. Das heißt, IT-Leute haben einen höheren Vertrauensstatus und dürfen dann bestimmte Räumlichkeiten betreten.
Ah,
die Elektriker nicht, die dürfen gar nicht in die Nähe, dass die entsprechend ganz nah rankommen an die Hardware von IT-Systemen. Das darf nicht passieren. Da mussten wir dann eben, um das zu ermöglichen, das Rechenzentrum so bauen, das haben wir mit dicken Betonwänden und so weiter armiert und alles Mögliche, dass dann einzelne Treppenhäuser sind. Einmal das Treppenhaus für die Elektriker, damit die im Stockwerk irgendwie um die Gänge herumkommen, wo die ITler entlanglaufen, und umgekehrt dann eben eigene Treppenhäuser oder auch Aufzüge für die ITler, die andere Laufwege haben, damit sie zu ihren IT-Komponenten kommen, und die sehen sich dann gegenseitig nicht. Also selbst auf dieser Granularität kann man Sicherheit mit dem Faktor Mensch dann auch noch absichern, aber das ist dann schon extrem teuer. Da braucht man dann auch, was weiß ich, 1 Million Euro mehr an Betonkosten allein schon, um so ein Rechenzentrum dann entsprechend zu bauen.
So, jetzt baut ihr und plant ihr und ihr werdet zertifiziert und überhaupt, und am Ende ist ja doch immer noch die Frage, gibt gibt es ein Schlupfloch? Also wie testet ihr denn, wie sicher ihr seid? Habt ihr auch so Red Teams und so Krisenübungen, wo Leute versuchen, von euren eigenen Leuten bei euch reinzukommen? Macht ihr sowas in der Praxis?
Ja klar, das Thema Social Engineering ist ein wichtiges Thema, vor allem Awareness-Thema, das ist praktisch das schwächste Glied, nämlich der Mensch dann auch weiß, was muss in welcher Situation gemacht werden. Ich darf jetzt nicht jeden reinlassen und so weiter. Aber wir sichern das noch zusätzlich natürlich prozesstechnisch ab. Beispielsweise muss Personalausweis oder gültiger Lichtbildausweis allgemein praktisch vorgelegt werden, um die Identität zu prüfen, bevor dann entsprechend die Biometrie dann eben ausgestattet wird mit dem Fingerprint oder in unserem Fall einem Handvenenscan, um dann überhaupt von dieser Identität dann eben ein Merkmal mit einer Biometrie auszustellen. Und ab dem Zeitpunkt kann man eben über Vereinzelungsanlagen, das sind praktisch Räume, wo bloß eine Person rein darf und dann durchleuchtet wird in diesen Raum, ist da vielleicht noch irgendwas mit rein versteckt worden, kann dann in diesen Raum rein und muss dann die Biometrie, zum Beispiel in unserem Fall die Handfläche mit der Handvenenscan-Einheit dann eben auslösen. Und wenn diese einzelne Person dann in dieser Schleuse, also in diesen Raum, wo bloß die eine Person sein darf, dann eben legitimiert ist, so nach dem Motto, jawohl, die darf da durch, dann geht eben die Innentür auf und die Außentür bleibt natürlich dann weiterhin zu. Und dann ist praktisch diese Person drin und umgekehrt, wenn sie wieder rausgeht aus dem Rechenzentrum, dann kommt sie wieder genau an dieser Stelle vorbei und dann zählt praktisch das System, das Zutrittskontrollsystem, jawohl, die Person ist wieder draußen, hat diesen Schutzbereich verlassen. Und natürlich wäre es sehr langweilig, wenn man bloß eine solche Schleuse hat wie im Rechenzentren, wo man bis zu 3 Schleusen hintereinander hat, um dann ins Heiligste rein zu können, um dann wirklich an die IT-Assets zu kommen, wo man dann hin muss und teilweise sogar nochmal eigene Käfigbereiche, wo ganz dedizierte Systeme drinstehen, die dann quasi bloß im Vier-Augen-Prinzip betreten werden dürfen. Das heißt, 2 Personen müssen hintereinander innerhalb von 60 Sekunden diese Schleuse dann eben durchschreiten. Wenn nicht, wird ein Großalarm ausgelöst mit Sicherheitsdienst und Ähnlichem. Also das sind so ganz spezifische Sachen, die auch aus regulierten Branchen kommen, zum Beispiel im Bereich Mobilfunk, wo es dann um eSIM-Kartenausstellung geht oder verschiedene andere Sachen, die da halt sehr, sehr heilig sind, in Anführungszeichen, weil an die Daten darf kein Mensch rankommen und im Vier-Augen-Prinzip können halt Operationen durchgeführt werden am offenen Herzen an Hardware oder Software, wo man sicherstellen muss, dass da kein Dritter irgendwie Daten abzieht oder Ähnliches.
Ihr braucht noch so ein bisschen Hollywood-mäßig 2 so Plastikschlüssel, die so durchsichtig sind, die man gleichzeitig in ein Schloss stecken muss und dann muss man sich selber einen Countdown sagen und beide müssen es gleichzeitig umdrehen, damit so eine Schleuse ausgeht. Nur für den Effekt. Ich meine, kostet dann wahrscheinlich auch nur ein Apfel und ein Ei mehr im Vergleich zu der Sicherheit, die ihr eingebaut habt. Jetzt mal Spaß beiseite. Erzähl mal, was sind denn die Entwicklungen für die Zukunft? Worauf bereitet ihr euch vor? Also vor 5 Jahren habt ihr gesagt, das Drohnenthema wird aktuell werden und ihr seid seitdem dran. Gibt es schon, ich sag mal, die nächste drohende Gefahr, die wir da kriegen, wo ihr sagt, da müssen wir dran denken und wie stellt ihr euch dem entgegen?
Ja, es ist recht vielfältig, es gibt verschiedenste Themen. Ein Thema, was uns gerade umtreibt, ist das Thema AI. Mhm. AI braucht ja 10 bis 100 Mal so viel Energie als eine normale Computerhardware. Das heißt, die ganze Hardware ist dann entsprechend mit viel Hitzelast und man muss die Hitze wieder aus dem Rechenzentrum rauskriegen. Und je mehr Thermik ich habe, brauche ich dann auch Rohrleitungen oder Ähnliches. Und da das abzusichern, dass man nicht irgendwie Sabotage hat in Richtung Wasserversorgung oder Ähnliches, ist so ein typisches Thema, was ganz frisch ist. Aber auch vielfältige andere Themen, zu dem Motto, wie kann man mit KI vielleicht auf Angriffsebene schon versuchen, in das Rechenzentrum reinzukommen? Kann man sich vielleicht einnisten auf bestimmten Systemen, wie zum Beispiel Kamera, Embedded System oder verschiedene andere Sachen und sich von dort aus dann eben weiterhangeln. Das sind so typische Szenarien, wo wir im Bereich Machine Learning auch Abwehrszenarien haben und mit Pattern Recognition unsere ganze IoT-Welt und andere Welten in der Energieversorgung, in der Klimaversorgung, in Zutrittskontrollsystemen, in Kameraüberwachungen und so weiter versuchen weiter zu optimieren, um praktisch mit den Fängen der Antennen, die wir so aufspannen und eben Machine Learning, KI-Unterstützung, dann entsprechend die richtigen Schlüsse zu ziehen. Oh, da bahnt sich gerade was an, bevor schon irgendwas passiert ist.
So, und jetzt mal zu deinem Job. Also wie viel Prozent ist dieser, ich sag mal, heiße Agenten-Überlegungs-James-Bond-Quatsch und wie viel Prozent ist langweilige Zertifikate, gucken, ob sie passen, Audits etc.?
Oh, es ist ein vielfältiger Job. Also wir sind ja ein großes Team, was diese ganzen regulatorischen Security- und Paranoia-Themen, wie andere sagen würden, durchziehen. Das sind allein 20 Leute in dem Bereich. Da hat immer jemand mal so einen schlimmen Albtraum und dann spielt man
das Agenten-Thema durch. Endlich kriegt man dafür mal Geld, oder? Schlimmer Albtraum. Leute sagt, in meinem Traum ist das und das passiert, lass uns mal gucken, ob das geht. Super, echt schön.
Auf der anderen Seite haben wir natürlich dann auch die langweiligen Zertifizierungen, wo man pro Zertifizierungstyp dann sagt, ja, das hält eine Person mal 2-3 Jahre aus und danach ist sie durch, dann müssen wir irgendwas anderes machen, sodass wir da auch dann immer kräftig durchtauschen, damit das Ganze auch gut handelbar ist. Also wir versuchen da auch aus der Organisation heraus einen guten Mix zu bieten, damit es auch jeden Tag spannend bleibt.
Super, also so viel zum Thema physische Sicherheit von Rechenzentren. Vielen Dank für den Blick hinter die Kulissen, aber nicht wirklich hinter die dicken Betonwände, weil sicherheitsrelevant. Vielen, vielen Dank an Mitbegründer und Vorstandsmitglied Joachim Astel von Noris Network. Macht genau weiter so und schön weiter Albträumen, dann sind unsere Rechenzentren in Zukunft auch sicher.
Danke dir. Tschüss.
So, also jetzt tun sich hier völlig neue Welten auf. Ich weiß nicht, Sidonie, ich habe, glaube ich, alle Zombie-Filme, die es auf der Welt gibt, gesehen. Und die meisten, ich sag mal bestimmt so 70%, spielen immer in Shopping-Centern. Ja, also ein abgeschlossenes okay. System. Da kriegst du alles, was du brauchst. Da bist du gefühlt sicher, bis wieder irgendein Vollidiot eine Tür aufmacht. Aber jetzt, wo wir gehört haben, wie sicher Rechenzentren sind, bei einer potenziellen Zombie-Apokalypse, was wäre dein liebster Ort, wo du dich verschanzen würdest? Shopping-Center, irgendwie unterirdischer Hub oder vielleicht doch ein Rechenzentrum?
Naja, wahrscheinlich schon ein Rechenzentrum, aber da muss ich ja vorher erstmal reinkommen. Ne? Ja, genau, das ist stimmt, ja das Problem. Also ich fand es super spannend, jetzt im Interview zu hören, welche Faktoren im Zusammenhang mit physischer Sicherheit eigentlich alle so bedacht werden müssen.
Ja, richtig krass ist, dass natürlich die physische Sicherheit auch von der geografischen Lage von Rechenzentren beeinflusst wird. In Japan werden Rechenzentren wegen der dortigen Erdbebengefahr häufig besonders erdbebensicher gebaut. Viele haben Basis-Isolationssysteme. Also es sind so Lager aus Gummi, wie, also ein bisschen so wie unsere Waschmaschine. Ja, da hast du ja so eine schwarze Gummimatte drunter, ja, die dann sozusagen das abnimmt und auch mit Stahlbällen irgendwie unter dem Fundament, damit die Schwingungen eines möglichen Erdbebens abgefangen werden können. So eine Art riesige Stoßdämpfer. Oder wenn in Stockholm zum Beispiel, ja, da liegen die Rechenzentren, zum Beispiel das Pionen White Mountain, das ist ein ehemaliger Bunker, der liegt 30 Meter unterhalb des Stadtbezirks Södermalm. Und nicht nur, dass die Anlage buchstäblich von Felswänden umgeben ist, sie ist auch in eine 40 Zentimeter dicke Stahlsprengschutztür dahinter verborgen und die schützt im Endeffekt dann die Daten. Also ehrlich gesagt, Zombie-Apokalypse ja, aber eigentlich noch geiler für den nächsten James-Bond-Film irgendwie.
Absolut. Ja, also es wird viel, viel gemacht und sich ausgedacht, um solche externen Gefahren irgendwie in den Griff zu bekommen. Was aber, wenn die Gefahr gar nicht von außen kommt, sondern von innen? Ne? Eine ganz reelle Gefahr in jeglichen Gebäuden ist ja beispielsweise ein Brand. Ja? Wie schützen sich also Rechenzentrenbetreiber vor dem Worst-Case-Szenario Feuer? Das weiß unser nächster Gast.
Im Gespräch.
Brände im Serverraum, das ist ja ein Worst Case, den natürlich niemand erleben will und den vor allem Betreiber von Rechenzentren dennoch mitdenken müssen. Denn dort, wo riesige Datenmengen verarbeitet und gespeichert werden, hat der Brandschutz natürlich eine Schlüsselrolle. Anne Omar, Global Key Accountant Managerin Data Center bei Foctech, spricht heute mit mir darüber, worauf es beim Thema Brandschutz im Rechenzentrum am meisten ankommt. Herzlich willkommen hier beim Ohr am Netz. Hallo. Ja, Anne, viele denken ja bei Rechenzentren zuerst mal so an Strom, Kühlung, Nachhaltigkeit, aber weniger an Feuer. Wie groß ist denn tatsächlich das Brandrisiko in modernen IT-Infrastrukturen tatsächlich und was sind so die häufigsten Ursachen?
Ja, also ich denke, man muss schon sehen, dass in modernen Rechenzentren ist das Brandrisiko heute schon sehr stark eingedämmt. Ja, also es werden beispielsweise nicht brennbare Stoffe verwendet oder schwer entzündliche Materialien bei Kabeln und so weiter. Nichtsdestotrotz findet man natürlich in einem Rechenzentrum eigentlich alle Zutaten, die einen Brand bedingen können. Ja, also beispielsweise brennbare Materialien wie Plastikgehäuse, Kabel und so weiter. Hohe und vor allem immer weiter steigende Energiedichten, die wir sehen, Wärmeentwicklung sowie technisches Equipment und eben wo auch immer potenzielle Fehlerquellen bei auftreten können. Die häufigsten Ursachen tatsächlich sind meistens Kabelbrände oder Kurzschlüsse. Mhm. Und somit kann man eben auch das Brandrisiko nicht vollständig eindämmen. Wir haben natürlich auch neuere Technologie heute, die zum Einsatz kommt, wie beispielsweise Lithium-Ionen-Batterien, die sehr hohe Risiken mit sich bringen können, was man eben auch einfach nicht unterschätzen sollte. Zu guter Letzt ist es natürlich auch der Faktor Mensch, ja, den man da nicht unerwähnt lassen darf. Also wir haben viele Projekte im Moment, wo beispielsweise öffentliche Bereiche gar nicht mit abgesichert werden sollen, obwohl es tatsächlich dort eigentlich die häufigste Brandursache entsteht. Ja, also weil wir eben Handwerker haben, die irgendwelche elektronisches Gerät dort vergessen oder eben auch, wie gesagt, der Faktor Mensch, der die Kaffeemaschine
anlässt. Die Zigarettenkippe.
Die Zigarettenkippe, genau. Und das sind eben dann doch Punkte, die man auch nicht unberücksichtigt lassen sollte.
Okay, also einige Risikoquellen gibt es tatsächlich. Jetzt ist Fogtec ja bekannt für Wassernebel- und Hochdrucklöschsysteme. Kannst du uns mal erklären, wie sich diese Technologien von klassischen Gaslöschanlagen unterscheiden und warum das gerade für Rechenzentren interessant ist?
Ja, also bei aktiven Brandbekämpfungssystemen, worunter man diese ganzen verschiedenen Technologien zählt, unterscheidet man ganz grob zwischen gasbasierten und wasserbasierten Systemen. Und damit ist eigentlich der wesentliche Unterschied schon genannt. Also die einen bekämpfen den Brand durch den Einsatz von Wasser, die anderen verringern durch das Zuführen von Gas oder Gasgemischen den Sauerstoffgehalt im Raum, wodurch dem Feuer dann der benötigte Sauerstoff entzogen wird. Innerhalb dieser wasserbasierten Systeme gibt es dann nochmal verschiedene Kategorien. Also es gibt zum Beispiel den klassischen Sprinkler, den man aus dem Fernsehen kennt, oder eben Hochdruckwassernebelanlagen, wie wir sie anbieten. Und diese Systeme innerhalb der wasserbasierten Systeme unterscheiden sich eigentlich im Wesentlichen durch die erzeugte Tröpfchengröße. Also dabei geht es dann immer darum, also um das Verhältnis der eingesetzten Wassermenge zum Löscheffekt. Ja, also das bedeutet, ich habe bei einem konventionellen Sprinkler, habe ich einen relativ hohen Ressourceneinsatz, um einen gewissen Löscheffekt zu erzeugen. Das heißt, ich habe eine große Wassermenge, die ich benötige, um eben den Brand unter Kontrolle zu bringen. Und das habe ich dann eben, je feiner die Tröpfchen werden, desto weniger Wasser muss ich einsetzen, um letztlich den gleichen Effekt zu erzeugen. Und dann gibt es eben noch beispielsweise auch Niederdruckanlagen. Ja, die sind dann schon so ein bisschen besser als ein Sprinkler, aber kommen eben bei dieser ausgebrachten Wassermenge bei weitem dann nicht an diese Hochdruckanlagen, wie wir sie anbieten, heran. Gaslöschanlagen sind für Rechenzentren wirklich seit vielen Jahrzehnten eine solide und absolut bewährte Technik, um Brände sicher zu bekämpfen oder sogar, um sie gar nicht erst entstehen zu lassen. Das heißt also, man greift da möglichst früh ein, sobald ich schon eine kleine Rauchentwicklung habe, um eben gar keine größeren Schäden erst entstehen zu lassen. Sie bringen aber einfach aufgrund ihres Designs ein paar Einschränkungen, die besonders die Betreiber nicht mehr so hinnehmen möchten, wie in der Vergangenheit, würde ich mal sagen. Also wenn wir nochmal auf das Verhältnis Sauerstoff zu Löschgas zurückkommen, heißt das nämlich, dass ich immer einen abgeschlossenen Raum brauche, der auch nach Möglichkeit nicht zu groß sein darf. Ja, also um die Funktionsweise einer Gaslöschanlage sicherzustellen, muss ich immer das richtige Verhältnis haben, weil sie eben auf Raumvolumen ausgelegt sind. Das heißt also, sobald ich irgendwo eine Öffnung habe oder ich verändere mein Layout in dem Raum, funktioniert die Anlage eigentlich nicht mehr. Also ich muss sie eigentlich neu auslegen. Und das heißt also, je größer der Raum, desto mehr Gas muss ich vorhalten. Und wenn wir jetzt zum Beispiel die neuesten Layouts von Rechenzentren sehen, haben wir da einfach tendenziell immer großflächigere Hallen, kann man fast sagen. Ja, also die Räume werden tendenziell immer größer. Und ich glaube, dass da schon der Anspruch heutzutage ist, dass eben nicht das Layout des Datacenters sich an das Brandlöschsystem anlehnt oder sich daran orientieren muss, sondern eher umgekehrt. Ja, und das können einfach wasserbasierte Anlagen besser leisten, weil sie aufgrund ihres Designs anders ausgelegt werden, nämlich nach der Fläche. Ja, das heißt, ich habe eine zentrale Pumpe und kann von da aus unterschiedliche Größen an Flächen individuell bespielen. Und nicht zuletzt muss man natürlich auch noch sagen, sind sie einfach auch deutlich umweltfreundlicher und ressourcenschonender. Das ist sicherlich auch nochmal ein Punkt, der heute da zum Tragen kommt.
Okay, ja, verstehe. Aber jetzt muss ich als Laie tatsächlich nochmal nachfragen, wenn ich so jetzt an Wasser im Serverraum denke, das ist ja eigentlich auch nicht so ideal, oder? Also komme ich da nicht so ein bisschen vom Regen in die Traufe? Statt Feuer habe ich dann Wasser, aber meine Serverschränke sind dann trotzdem kaputt, oder?
Genau, das ist eine Frage, die sehr häufig gestellt wird. Es kommt ja immer auf die Wassermenge an, die ich einsetze. Ne? Also, wo ich immer noch darauf hinweise, also es gibt immer einen Schaden. Ja, also es wird auf jeden Fall ein Schaden entstehen, denn ich habe ja auch ein Feuer. Ja, also das heißt, ich komme nicht ganz aus der Nummer raus und kann im Endeffekt im Nachgang weitermachen wie vorher. Aber es geht am Ende immer darum, eine Bewertung des Schadensbildes, das entsteht. Ja, also wie groß ist mein Schaden im Nachgang und wie kann ich den möglichst eindämmen? Und auch das ist immer eine Frage, wen du fragst, da wird dir jeder ein bisschen über was anderes erzählen natürlich. Aber was man halt schon sagen muss, dass ich bei einem Gaslöschsystem einfach, dadurch, dass sie so ausgelegt sind, dass sie extrem früh auslösen, ja, sind sie sehr sensibel. Das heißt, es ist auch eine Fehlalarme, sind da gar nicht so selten. Okay. Ja, und ich habe dann eben immer sofort meinen ganzen Raum beaufschlagt. Ja, also das heißt, der ganze Raum ist kontaminiert, alles ist dicht, ich kann es nicht mehr stoppen. Wenn ich noch einen Brand habe und ich setze beispielsweise Edelgase oder Löschgase ein wie Novec, was es jetzt wird vom Markt genommen, ja, da gibt es aber auch schon Ersatzprodukte, die dann in Kombination mit dem Feuer eine sehr, sehr große Schadensbild verursachen können. Okay. Ja, Also was aber gar nicht so bekannt ist. Und da habe ich eben bei den wasserbasierten Systemen, insbesondere bei Hochdruckwassernebel, was eben nur 20% der Wassermenge einsetzt im Vergleich zu einem Sprinkler, habe ich dort einfach ein sehr, sehr geringeres Schadensbild, weil ich es eben lokalisiert habe. Ich habe nur den Bereich bei Aufschlag, wo auch tatsächlich der Brand ist, wo auch tatsächlich ein Brand war. Ja, also weil wir eine thermische Auslösung haben. Das heißt, die Anlage kann eigentlich nahezu nicht fehlauslösen. Und das sind dann alles so Punkte. Es ist immer eine Abwägung. Ja, also es kann man auch nicht pauschal sagen, was ist besser, was ist schlechter. Aber jedes System hat da halt so seine Vor- und Nachteile.
Jetzt hast du ja vorhin dargestellt, wie sozusagen so in einer idealen Welt, wie so das modernste Löschsystem aussieht. Jetzt sind ja viele Rechenzentren bereits im Betrieb, ne? Und vielleicht nicht für moderne Brandschutzkonzepte ausgelegt. Gibt es da die Möglichkeit, bestehende Anlagen auch nachzurüsten, ohne den laufenden Betrieb oder die Verfügbarkeit zu gefährden?
Tatsächlich arbeiten wir da im Moment an mehreren Projekten, bei denen eine Umrüstung im laufenden Betrieb durchgeführt werden soll. Auch hier ist dann natürlich wieder die Wahl der Anlage entscheidend. So relevant sind da beispielsweise Themen wie Rohrdurchmesser, notwendige Wanddurchbrüche, brauche ich, wie groß sind meine Brandabschottungen? Also Ziel ist da natürlich eine saubere und unkomplizierte Installation. Ja, und für den Errichter der Anlage ist natürlich auch eine ist eben auch eine entscheidende Haftungsfrage, also wie die Sicherung der Verfügbarkeit besonders während dem Einbau gewährleistet werden kann. Also wir haben das bei uns natürlich auch intern dann diskutiert. Ja, also wenn wir hier beispielsweise im Nachhinein Schäden haben oder eben Staubablagerungen, ja, was sich nicht komplett verhindern lassen kann, ja, insbesondere wenn ich natürlich in den Bestand gehe, in ein Gebäude, wo seit 30 Jahren irgendwelche Rohre unter der Decke hängen, die dann vielleicht erstmal abmontiert werden müssen und so weiter. Also da muss man halt schon sagen, also wo gehobelt wird, da fallen auch Späne, ne? So, aber ich kann eben schauen, wie kann ich da den Baustaub, ist es ja am Ende, von dem wir da sprechen, ja, wie kann ich das möglichst verhindern? Also dass das Gute ist halt, wenn ich sozusagen die Systeme in Abschnitten installieren kann. Also da gibt es verschiedene Lösungen, einmal in der Art der Installation, aber auch zusätzliche Geräte. Also wir arbeiten dann hier beispielsweise auch mit Saugsystemen, ja, die permanent eben diesen Baustaub absaugen. Das gibt es dann an den Geräten selber, aber auch auf den gesamten Raum bezogen. Also da gibt es alle möglichen Technologien, die man dann da zusätzlich nutzen kann und das tun wir auch. Aber eben, es ist halt nicht vermeidbar, das klinisch sauber da eine Rohrleitung zu installieren. Also so ehrlich muss man dann auch sein. Aber auch da gibt es bei den verschiedenen Systemen eben sehr viele Unterschiede. Und wenn ich jetzt nochmal schaue auf so ein Hochdruckwassernebelsystem, wo ich sehr kleine Rohrdurchmesser habe, wo ich nicht schweißen muss, das vereinfacht natürlich die ganze Installation und beschleunigt es dann eben auch, ne? Dass wir auch dann nicht so lange dann da im Rechenzentrum gewisse Bereiche irgendwie in Beschlag nehmen müssen.
Jetzt ist ja Brandschutz so ein Thema, das ist ja ein bisschen so ein ungeliebtes Thema, ne? Es gilt oft als Pflichtaufgabe. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einem minimalistischen Schutzkonzept und einem, was eben auch wirklich vorausschauend ist, integrativ und umfassender?
Ja, also wenn ich aus Bauverordnungssicht das betrachte, also die Gesetzeslage, sieht da eigentlich vor, dass in vielen Fällen aktive Brandbekämpfungssysteme überhaupt nicht zwingend sind. Ja, also man könnte sich auch auf die rein bauliche und organisatorischen Maßnahmen beschränken, also beispielsweise eben, also wie sie eben die Bauverordnung vorsieht, ja, Fluchtwege einplanen, Brandschutztüren, Brandschutzwände und so weiter. Also das würde ich mal so als minimalistisches Schutzkonzept definieren, also eben nur das Nötigste, um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. Das ist aber in der Realität zum Glück heute nicht mehr der Standard. Also aktive Brandbekämpfungssysteme und Detektion sind eigentlich immer fest Bestandteil der Schutzkonzepte im Rechenzentrum heutzutage. Aber innerhalb dieser Schutzkonzepte gibt es dann auch nochmal eher minimalistische oder ich sag mal Schema F-Ansätze, die dann im Ergebnis dann entweder zum Beispiel das Schießen mit Kanonen auf Spatzen sind oder bei denen dann auch nicht ganz klar ist, ob es im Brand wirklich funktioniert oder die auch sehr schematisch dann an den Anforderungen vorbeigeplant werden. Und da finde ich es immer wichtig, dass man wirklich nochmal eine Risikobewertung macht. Ja, also welche Risiken bestehen in welchen Bereichen und welche Systeme sind dafür am besten geeignet? Und auch da wird natürlich wieder jeder ein bisschen was anderes erzählen. Aber aus meiner Sicht fehlt da halt manchmal auch so ein bisschen das Einfließen oder die Berücksichtigung so von neueren wissenschaftlichen Erkenntnissen, die es gibt. Ja, also wie kann ich mit besseren und effizienteren Ansätzen auf die Gegebenheiten vor Ort reagieren? Und da wird es sich dann manchmal, finde ich, ein bisschen einfach gemacht auf allen Seiten. aber immer nur, solange nichts passiert. Ne? Also da sind eben die Brände dann doch zu selten, als dass man da sagt, okay, wir steigen da jetzt mal tiefer ein und gehen da wirklich mal ins Detail, sondern vieles ist dann doch immer auf der sicheren Seite bleiben. Wir bleiben bei dem, was gefordert ist, was die Versicherung fordert und machen das nach Schema F. Aber ob das dann im Ernstfall tatsächlich die optimale Lösung ist, das kann man dann häufig nicht wirklich beantworten.
Ja, verstehe. Jetzt ist es ja so, dass sich auch die Anforderungen an Rechenzentren stetig ändern. Ne? Da ist ja auch sehr viel Entwicklung drin, zum Beispiel im Zusammenhang mit Lithium-Ionen-Batterien, Aufkommen von Edge-Rechenzentren oder auch nachhaltiger Kühltechnik. Was bedeutet das denn für das Thema Brandschutz?
Aus meiner Sicht werden neue Kühlkonzepte mit Sicherheit Fragen in Sachen Brandschutz aufwerfen. Also auch hier ist es wieder zum Beispiel, was ich eben schon mal sagte, das veränderte Layout. Wir haben extrem hohe Decken mit hocheffizienter Technik, ganz andere Rohrleitungen, die eingebaut werden, brennbare Flüssigkeiten, die zum Einsatz kommen. Dann haben wir natürlich auch so Themen wie eine extreme Wertsteigerung der Schutzobjekte. Ja, das muss man sich auch klar machen. Also Stichwort KI-Server, ja.
Ja.
Ich habe noch Gespräche im Ohr, wo mir dann gesagt wurde, ach ja, wenn das dann abgebrannt ist oder wenn es eine Auslösung gab und die Serverreihe wird dann sowieso komplett ausgetauscht. Ja, so. Also das kümmert uns alles nicht, weil wir tauschen sowieso alles aus. Da würde ich nochmal ein Fragezeichen hintermachen, wenn ich da wirklich mit extrem werthaltigen KI-Servern arbeite, wo es dann vielleicht doch nicht mehr die Lösung ist, die einfach flächendeckend auszutauschen, ja, weil es einfach viel zu teuer wird. Also das heißt, das wird sicherlich nochmal zum Überdenken der bisherigen Schutzkonzepte führen. Und dann haben wir natürlich auch noch so Themen wie Verfügbarkeit und Resilienz. Ja, das ist natürlich, sind immer schon wichtige Themen im Rechenzentrumsbereich, aber wir arbeiten in vielen großen Infrastrukturprojekten und da sehen wir deutlich höhere Anforderungen, also beispielsweise im Schienenverkehr. Ja, also wir haben zum Beispiel dort so RAMS-Analysen, die wir durchführen. Wir müssen Safety Integrity Level sicherstellen. Ja, also das sind eben Kennzahlen, die nochmal eine ganz andere Verfügbarkeit an die Systemtechnik stellen. Ja, und das sehe ich bisher im Rechenzentrumsbereich überhaupt nicht, obwohl wir hier auch von kritischer Infrastruktur sprechen. Da gehe ich schon davon aus, dass das eine immer höhere Relevanz auch bekommen wird und da sicherlich auch höhere Sicherheitsanforderungen oder Verfügbarkeitsanforderungen an die Systeme gestellt werden. Und auch hier muss man dann zum Beispiel, wenn man jetzt nochmal den Vergleich zieht, bei einem Gaslöschsystem, ja, die zum Teil ja dann vollständig redundant geplant werden, aus genau diesem Grund. Das heißt, ich habe eigentlich die doppelte Anzahl an Gas oder doppelte Menge an Gas, die ich vorhalte, um eben für einen solchen Fall gewappnet zu sein, wenn ich eine Auslösung habe, dass ich eben dann weiterhin ein aktives Brandbekämpfungssystem vorrätig habe sozusagen. Und auch hier gibt es eben Unterschiede in der Verfügbarkeit, dass ich bei einem wasserbasierten System das eben nicht benötige, ja, sondern da muss ich mir nur ein paar Düsen auf Lager legen, so, ne, ganz grob, ja. Und das sind sicherlich auch Themen, muss man da so eine Materialschlacht noch machen oder gibt es da vielleicht doch etwas schickere, kleinere Methoden, die ressourcenschonender sind und ich habe trotzdem eine deutlich höhere Verfügbarkeit. Ne? Also um ein Beispiel zu nennen, im Infrastrukturbereich haben wir den Eurotunnel ausgestattet mit unserem System und da habe ich natürlich extrem hohe Sicherheitsanforderungen, ja, wo wir sicherstellen müssen, dass das System zu jedem Zeitpunkt läuft und wenn es eben nicht läuft, dann haben wir sofort sind wir in sechsstelligen Pönalen, die wir da zahlen müssen. Ja, also das heißt, da sind wir auf einem ganz anderen Sicherheitslevel unterwegs und das vermisse ich noch so ein bisschen bei den Rechenzentren. Ich gehe aber davon aus, dass das kommt, eben aus den genannten Gründen. Ja, also wenn wir in die AI-Rechenzentren gehen, Stichwort kritische Infrastruktur und so weiter. Also da muss man sich sicherlich auch mit solchen Konzepten mehr auseinandersetzen.
Stichwort Ressourcenschonen hast du gerade schon erwähnt. Der ökologische Fußabdruck spielt ja eben auch im Brandschutz eine immer größere Rolle. Wie lässt sich denn Sicherheit mit Nachhaltigkeit vereinen, etwa auch beim Einsatz von Wasser oder Gasen in so sensiblen IT-Umgebungen?
Also im Brandschutz gibt es hier aus meiner Sicht zwei relevante Faktoren. Also einmal, welches Löschmedium setze ich ein und dann ja auch im Zweifelsfall frei, ja, in die Atmosphäre und welche Mengen benötige ich davon? Und wasserbasierte Systeme arbeiten eben in Zonen, das heißt, sie bekämpfen den Brand nur dort, wo tatsächlich ein Feuer entstanden ist. Gaslöschsysteme sind so ausgelegt, dass es eigentlich nur 0 oder 100% gibt. Also das heißt also, es wird immer der gesamte Raum geflutet und ich kann eben dann auch nicht mehr eingreifen. Die Flaschen müssen wieder befüllt werden, was relativ aufwendig ist. Und natürlich muss ich das Gas auch irgendwann in die Atmosphäre entlassen. Und das kann schon Einfluss haben auf den CO2-Fußabdruck, je nachdem, welches Gas man einsetzt, ne? Und beim Materialeinsatz lohnt es sich dann sicherlich auch mal einen Blick drauf zu werfen, ja. Welche Materialien setzt denn die Anlage an sich? Also welche Baumaterialien, ja? Also zum Beispiel Stahl oder Edelstahl, ist das recycelbar und so weiter, ne? Also da kann man natürlich auch noch mal einen Blick drauf werfen. Aber da würde ich jetzt mal so ehrlich sein, dass das nur wenig Einfluss hat. Ich glaube, wichtiger ist wirklich der Ressourceneinsatz der eingesetzten Materialien oder des eingesetzten Löschmediums. Und wenn wir hier beispielsweise so Lithium-Ionen-Brände betrachten, ja, wo ja wirklich hochtoxische Substanzen auch freigesetzt werden. Was führe ich dann ab, ja, und in welcher Menge? Oder wenn ich mir so einen Löschschaum zum Beispiel, ja, das ist eine Riesenschweinerei, muss man sagen. Also wird auch nicht im Rechenzentrum eingesetzt, aber da muss ich dann Vorhaltebecken mit einplanen und so. Also man muss halt einfach immer betrachten. Also ich finde, wichtig ist, dass ich mit dem geringsten Ressourceneinsatz den wenigsten Aufwand auch hinten raus erzielen kann. Ja, also damit meine ich baulichen Aufwand. Was muss ich vorhalten? Was muss ich eben nicht vorhalten? Welche Räume muss ich dafür bereitstellen? Ja, und was passiert im Ernstfall? Was wird dort freigesetzt? Etc. Aber ich glaube, Fokus bei diesen Brandschutzanlagen, dadurch, dass sie natürlich auch eher passive Systeme sind. Das heißt, im besten Fall stehen die 20 Jahre dann nur rum und werden nie aktiviert, ist das, glaube ich, so ehrlich muss man sich schon machen, dieser Umweltaspekt da sicherlich zweitrangig in der Betrachtung. Und das kann ich auch total nachvollziehen. Also ob ich da jetzt 20 Jahre lang die Gasflaschen stehen habe oder eine Pumpe und Wassertank, hat dann am Ende auch, glaube ich, nicht den Einfluss auf den CO2-Fußabdruck. Aber trotzdem gibt es auch hier Unterschiede.
Wenn du jetzt nochmal alles so zusammen betrachtest, was denkst du, welche Veränderungen, sei es jetzt technisch, regulatorisch oder was muss ich auch im Bewusstsein der Betreiber tun, was den Brandschutz in Rechenzentren tatsächlich so am meisten voranbringen würde?
Du sagtest das ja eben, ja, es ist so dieses notwendige Übel, wo sich jeder mit beschäftigen muss, weil er gezwungen wird sozusagen von außen, ja, also durch den Kunden oder durch den Versicherer oder durch den Gesetzgeber oder beziehungsweise, ich habe auch schon Kommentare gehört, ja, man braucht das alles gar nicht, weil es kann faktisch nicht mehr brennen im Rechenzentrum. Mhm. So, also das ist alles eine Philosophie, aber ich würde mir hier schon wünschen, dass man sich dort einfach ein bisschen tiefer in die Materie auch einarbeitet, ja, um zu verstehen, dass es sich lohnt, hier individuelle Konzepte zu entwickeln, ja, und das Ganze mal ganzheitlicher auch zu betrachten und eben nicht nur auf Raumebene und okay, das machen wir jetzt hier, weil das ist vorgeschrieben und dann kümmern wir uns nicht weiter drum, sondern wie kann man auch diese Systeme miteinander integrieren? Also wir sprechen hier auch von Detektion, wir sprechen von Gasdetektoren für Lithium-Ionen-Batterien, ja, also wie kann ich hier vollumfängliche Brandschutzkonzepte entwickeln, mit denen ich dann am Ende einerseits Kosten sparen kann, ja, auch was so Lifecycle-Costs und so weiter betrifft, mit denen ich Ressourcen sparen kann, die sich optimal an meine Anforderungen anpassen. Also wenn ich in 10 Jahren sage, ich baue jetzt hier mal um und ich verändere das Layout, kann ich das mit der Anlage oder muss ich dann eine neue Anlage kaufen? Ja, also das sind alles so Fragen, wo ich vielleicht nicht immer nur bis zum nächsten Schritt schauen sollte, also sprich bis zur Inbetriebnahme, sondern vielleicht auch darüber hinaus, wie kann ich langfristige Konzepte entwickeln? Und das wäre sicherlich schon mein Wunsch oder meine Empfehlung auch, weil wir das sehen, weil wir das auch betreiben in der Praxis und sehen, dass wir hier deutliche Vorteile generieren können, wenn man eben nicht immer nur nach Schema F geht sozusagen, was im Brandschutz, was ich auch total verstehen kann, man will da auf der sicheren Seite sein, ja, und dann macht man eben Schema F, aber es ist eben technisch und ökonomisch häufig nicht der beste Weg, ja, und das wäre mein Wunsch, dass es da mehr Offenheit gibt, was ich auch sehe, ganz klar, also die Offenheit entsteht, weil man, glaube ich, da auch das verstanden hat, dass sich das lohnt.
Also Wasser schlägt Gas, das nehme ich auf jeden Fall mit, wenn es um das Thema Brandschutz im Rechenzentrum geht. Und es macht durchaus Sinn, für Rechenzentrenbetreiber im Vorhinein doch vielleicht ein paar mehr Gedanken in Brandschutz zu investieren, als vielleicht tatsächlich gefordert wird. Denn es ist doch einiges möglich, wenn man so in Richtung ganzheitliche Konzepte geht, wenn man auch Nachhaltigkeit, Effizienz, Ressourcen schonen möchte. Das habe ich verstanden. Spannendes Thema, Brandschutz im Rechenzentrum. Herzlichen Dank, Anne Oma von Fogtec, für dieses Interview. Schön, dass du bei uns warst.
Ich danke dir und schönen Tag noch.
Also das waren wirklich mal spannende, ganz physische, ganz haptische, greifbare Einblicke hinter die Kulissen eines Rechenzentrums, weil ein Rechenzentrum ist viel mehr als in Anführungszeichen einfach nur Server.
Ja, und wir können das wirklich empfehlen, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, ein Rechenzentrum tatsächlich von innen zu sehen, mal zu besuchen oder euch die einzelnen Sicherheitstechnologien anzuschauen, dann macht das auf jeden Fall. Das ist schon irre interessant und macht auch Spaß.
Wir danken auf jeden Fall fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Folge. Bis dahin bleibt gesund, lasst euch gut gehen und tschüss.
Tschüss.
Das Ohr am Netz, der Podcast des ECO, Verband der Internetwirtschaft.